Ich möchte mich in den nächsten 25 Minuten ganz skizzenhaft natürlich mit dem kulturellen Trauma von Tätern beschäftigen. Die Idee des kulturellen Traumas bezieht sich nicht auf psychische oder somatische Störungen, sondern auf Krisen des kulturellen Selbstverständnisses von sozialen Gemeinschaften. Im Unterschied zum Trauma der Opfer, das, wie wir ja auch eben gerade gehört haben, in einer Vielzahl von historischen oder klinischen Studien untersucht wurde, fand das Trauma der Täter bisher nur eine vergleichsweise geringere Aufmerksamkeit. Und dies, obwohl Freuds berühmte Einführung des Traumakonzeptes sich an einer Schuldbearbeitung orientierte. Wir sind gewohnt, die Figur des Täters im Rahmen eines moralischen oder eines juristischen Diskurses über Schuld und Verantwortung individueller Personen zu behandeln. Auch der Begriff des Traumas bezieht sich, das wissen wir natürlich, zunächst auf die schockierenden Erlebnisse oder Verletzungen von einzelnen Personen. Ein Wechsel der Perspektive von individuellen zu kollektiven und vom psychischen oder somatischen zu kulturellen Traumata, wie ich ihn hier vorschlage, verlangt natürlich eine Begründung. Ich versuche eine solche Begründung, indem ich den Begriff der kollektiven Identität einführe und das kulturelle Trauma auf öffentliche Diskurse beziehe, in denen kollektive Identität konstruiert, imaginiert oder repräsentiert wird. Identität wie Trauma sind natürlich schwierige Begriffe. Sie beziehen sich auf Unfassbares und verlangen gerade deshalb Imagination und Repräsentation. Ich werde im zweiten Teil meiner Ausführungen einige liminale Figuren skizzieren, mit denen das Undarstellbare und das Außerordentliche kulturell repräsentiert und imaginiert werden kann. Im dritten Teil werde ich die Sequenz, die das kollektive Tätertrauma der Deutschen durchlaufen hat, umreißen, und ich werde mich dabei auf den Bereich der deutschen Nachkriegsgeschichte beschränken, der in Aleida Aßmanns Vortrag sozusagen vorausgesetzt wurde. Zunächst zum Begriff der kollektiven Identität. Im Unterschied zu den immer auswechselbaren und wechselnden Dingen der Welt sehen wir uns selbst als die dauerhafte und gleichmäßige Quelle des Handelns, als selbstgewisse und identische Subjekte. Das gilt natürlich nicht nur für individuelle Personen, sondern auch und gerade für soziale Gemeinschaften. In der berühmten Formel "Wir, das Volk" oder in dem Verfassungssatz "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" wird die kollektive Identität des Volkes der Verfassung vorausgesetzt. Dass das Volk als souverän über den Wechsel der Verfassungen hinweg identisch bleibt und, wie im deutschen Falle, eben auch verantwortlich ist für das, was zuvor geschah, scheint unmittelbar einleuchtend zu sein. Die kollektive Identität des Demos ist jedoch nicht nur die konstitutive Fiktion der Demokratie, sondern sie ist auch die metahistorische Voraussetzung der Nationalgeschichtsschreibung und der kommunikationstheoretische Rahmen öffentlicher Diskurse. In der öffentlichen Kommunikation muss der Adressat das anonyme, das gesichtslose, das namenlose und unsichtbare Publikum imaginiert und dargestellt werden. In ihrer schwierigen begrifflichen Struktur unterscheidet sich diese Voraussetzung einer kollektiven Identität dabei kaum von der einer individuellen Identität oder personalen Identität. Für beide gilt die Verbindung von Intransparenz und Gewissheit. Obwohl diese unsere Identität uns unmittelbar und absolut gewiss gegeben zu sein scheint, ist es doch ganz schwierig, sie genau und umfassend zu beschreiben. Auf eine grundsätzliche und unüberwindbare Weise ist unsere eigene Identität intransparent. Alle Versuche, unsere Geschichte zu erzählen, alle Versuche, unsere Persönlichkeit zu beschreiben, sind unausweichlich, unvollständig, bestreitbar, verzerrt. Individuelle wie kollektive Identität treten uns eben nicht gegenständlich entgegen, sie werden nicht vor unseren Augen aufgeführt, sondern sie sind uns jenseits und vor jeder besonderen Erfahrung und Wahrnehmung gegeben. Das Selbst ist kein Knochen, schrieb Hegel. Gleichzeitig sind wir uns aber absolut gewiss, dass wir eine Kontinuität unseres Lebens voraussetzen können, die die Unterbrechungen unseres wachen Bewusstseins übergreift. In ganz ähnlicher Weise setzen wir eine Kontinuität von Kollektiven voraus, die den Wechsel institutioneller Verfassungen und die Abfolge der Generationen übergreift. Die deutsche Geschichte ist unsere Geschichte auch dann noch, wenn wir später geboren wurden. Wir setzen dabei eine Kontinuität und Identität voraus, die Kant und Goethe ebenso wie Auschwitz und Verdun einschließt. Der Rahmen personaler Identität ergibt sich aus der existenziellen Gewissheit, geboren geworden zu sein und sterben zu müssen. In unserem alltäglichen sinnhaften Handeln müssen wir allerdings diesen außerordentlichen Rahmen, der die Ordnung unseres Lebens umspannt, außer Betracht lassen. Gelegentlich dringen jedoch Kräfte der Außenwelt gewaltsam in unsere Innenwelt ein und führen uns unsere eigene Sterblichkeit vor Augen. Später erinnern wir uns an dieses Eindringen, dieses Zerstören der alltäglichen Ordnung wieder und wieder, zunächst nur im Unbewussten und in unseren Träumen, dann in unseren Gesprächen und Begegnungen mit anderen. Wir nennen eine solche schwer löschbare Spur der Vergangenheit ein Trauma. Eine traumatische Erinnerung verweist auf Sterblichkeit nicht nur als eine abstrakte Möglichkeit, sondern als ein Ereignis, das uns fast getroffen hätte. Dieses Ereignis geschieht plötzlich und unerwartet und fügt sich daher nicht in die gewohnten Erzählungen, die Erzählmuster, die die Ordnung unseres Lebens bilden, ein. Weil es sich eben der Erzählbarkeit versperrt, erscheint es uns als ein dunkles Loch, ein Riss im Netz der sinnhaften Verweise, ein Einbruch einer unheimlichen Gegenwelt in unseren Alltag. Dieser Einbruch des Unheimlichen und Unfassbaren bewältigen wir durch eine Reihe von Reaktionen, die ich in Anlehnung an Freud die Traumasequenz nenne. Zunächst, und das deckt sich ja durchaus mit den Beobachtungen, die Herr Elbert vorgestellt hat, zunächst wird das Unheimliche geleugnet und in eine unwirkliche, dämonische Gegenwelt verschoben. Wenn Leugnen und Verschweigen dann nicht mehr möglich sind, wird das Übel abgespalten, abgetrennt, auf einen externen Träger übertragen. Manche Traumata werden am Ende auch ausgesprochen, durchgearbeitet und bewältigt. Dabei wird das, was zunächst unfasslich war, in das Erzählbare aufgenommen und dadurch auf eine besondere Weise wieder angeeignet. Entscheidend ist nun, ob wir diese Annahme einer Traumasequenz, die für individuelle Personen allgemein akzeptiert ist, auf ähnliche Weise auch für das kulturelle Traumata von sozialen Gemeinschaften treffen dürfen. Ich meine ja, und ich habe dafür Gründe. Kollektive können in ähnlicher Weise in ihrem öffentlichen Diskurs mit dem Zusammenbruch kultureller Selbstverständlichkeiten konfrontiert werden, wie Personen mit der Sterblichkeitserfahrung aus der Fortsetzung ihres Alltags gerissen werden. Der Abgrund einer absurden, chaotischen, gewalttätigen Gegenwelt tut sich auf. Das, was bisher Sinnhaftigkeit und Identität garantierte, erweist sich als trügerisch. Das Dämonische und Unvorhersehbare zerbricht die Kruste der gewohnten Welt. Plötzlich verkehren sich innen und außen Gut und Böse, Sicherheit und Zerstörung. Und dies gilt eben nicht nur für das psychische oder somatische Trauma individueller Personen, sondern auch für das kulturelle Trauma sozialer Gemeinschaften. Solche kollektiven Traumata werden durch Genozide, durch Vertreibungen, durch katastrophale Niederlagen, Bürgerkriege geschaffen. In diesen Fällen ist es nicht die einzelne Person, die knapp der Todesgefahr entronnen ist, sondern die Überlebenden begegnen in den Opfern der Möglichkeit des eigenen Todes, weil sie sich derselben kollektiven Identität zurechnen. Während nun Genozid und Niederlage, Katastrophenerfahrung vergleichsweise umstandslos in Verbindung mit Sterblichkeitserfahrungen gebracht werden können, ist die traumatisierende Wirkung von Bürgerkriegen weit weniger offensichtlich. Sie ergibt sich aus der kulturellen Logik, die dem demokratischen Nationalstaat zugrunde liegt. Der Bürgerkrieg stellt das Versprechen des inneren Friedens und des Gewaltausschlusses in Frage, das mit moderner Staatlichkeit verbunden wird. Er öffnet im Innern einen Naturzustand der Gewalttätigkeit, der ansonsten nur jenseits der Grenzen des Staatsgebiets vermutet wird. Darüber hinaus greift der Bürgerkrieg auch die konstitutive Souveränitätsfiktion moderner Nationalstaaten an. Das Volk, der Demos, dessen Willen die Quelle der Staatsmacht sein soll, zerbricht in antagonistische Lager, die nicht nur unterschiedlicher Meinung sind, sondern die das Lebensrecht des jeweils anderen Lagers bedrohen. Im Bürgerkrieg erscheint der Gegner nicht einfach als Kontrahent in einem Machtkonflikt, sondern als Feind des Volkes, als ein Feind, der aus grundsätzlichen Erwägungen vernichtet oder vertrieben werden muss. Das Kollektivbewusstsein, auf dem die öffentliche Kommunikation einer Gemeinschaft aufruht und das sie lenkt, neigt dazu, in dem Moment, in dem das Barbarische geschieht, seine Wahrnehmung zurückzuweisen. Kollektive Traumata benötigen daher ebenso wie individuelle personale Traumata eine Zeit der Latenz, bevor sie ausgesprochen werden können. In den ersten Jahren nach dem Bürgerkrieg, dem Genozid, der großen Hungersnot, der Niederlage, wird das traumatisierende Ereignis öffentlich kaum erwähnt, obwohl es natürlich den dunklen, verschwiegenen, aber niemals vergessenen Bezugspunkt der Kommunikation bildet. So war es im Falle des Holocaust, im Falle der Sklaverei, der irischen Hungersnot, des Armeniermordes. Wenn sich diese Leugnung und Verdrängung nicht durchhalten lässt, wenn unangenehme Fragen gestellt werden, dann wird abgespalten, dann wird eingekapselt und nach außen übertragen. Das Übel betrifft eben nur eine Minderheit, die Mehrheit der Gemeinschaft ist davon unberührt. Schließlich wird das vorher nicht Darstellbare und nicht Vorstellbare in eine Form gebracht, die es hält. Es wird nicht mehr verdrängt und verschwiegen, sondern ausgesprochen und institutionell durchgearbeitet. Gedenkfeiern, Museen, Denkmäler, Romane, Geschichtswissenschaft. Auf das wortlose Entsetzen folgen Rituale des Gedenkens und die Annahme eines mythischen Anfangs. Mythen wie Rituale schützen vor der direkten Begegnung mit dem Unfassbaren und Unheimlichen. Sie übersetzen die unheimliche Gegenwelt, die Absurdität des Anfangs und des Endes, in eine ertragbare und öffentlich erzählbare Form. Damit vollziehen sie für die gemeinsame Weltdeutung jene Anverwandlung, die Freud für die Traumdeutung der einzelnen Person als Verdrängung oder Rationalisierung beschreibt. Das kollektive Trauma, und nur deswegen lohnt überhaupt der Begriff, lässt sich eben keineswegs auf die Summe der individuellen Traumata reduzieren. Es betrifft auch jene, die selbst kein Leid erfahren haben, sich aber einer kollektiven Identität zurechnen, der auch die Opfer angehören. Der an den Vorfahren begangene Genozid, der Bürgerkrieg oder die lange zurückliegende katastrophale Niederlage kann so gerade von den nachfolgenden Generationen, deren Angehörige als individuelle Personen nicht betroffen sind, zum Kern der kollektiven Identität gemacht werden. Ich fasse nun dieses erste Argument zusammen. Gerade deshalb, weil es sich den gewohnten Erzählmustern versperrt und nicht fügt, gerade deshalb muss das Unheimliche dargestellt und durch eben diese Darstellung gebannt und auf Abstand gehalten werden. Mythen sind solche öffentlich verfügbaren, symbolischen Repräsentationen, die die Undarstellbarkeit von Identität und ihrer unheimlichen Gegenwelt zu überwinden versuchen. Ich möchte im Folgenden ganz kurz vier liminale Figuren unterscheiden, mit denen Identität als souveräne Selbstbehauptung und ihre unheimliche Bedrohung symbolisch dargestellt werden können. Ich nenne sie Helden, Opfer und Täter. Die Grenze zur vollkommenen souveränen Subjektivität wird durch die Figur des Helden dargestellt. Der Held steht außerhalb der gewohnten Ordnung, er gehorcht nicht Regeln, er setzt sie neu, er verachtet den Tod und gewinnt gerade dadurch Unsterblichkeit. Die entgegengesetzte Grenze, jenseits derer Menschen in bloße Gegenstände verwandelt werden, wird in der Figur des Opfers verdichtet. Das Opfer hat weder Namen noch Gesicht, seine Identität als Person wird geleugnet, es ist ein Fall einer bestimmten Kategorie, die Entscheidung über sein Leben oder seinen Tod wird wie bei Vieh von anderen getroffen. Beide, der Held wie das Opfer, repräsentieren Grenzlagen und beide Grenzlagen befinden sich jenseits der profanen Alltagstätigkeiten der normalen Lebenswelt. Sie verweisen einerseits auf den Bereich des Ewigen, Identitätsstiftenden und Heiligen und andererseits auf den Bereich des äußersten Profanen, der reinen Gegenstände, der Dinge ohne Namen und Selbstbestimmung. Zwischen der souveränen Subjektivität des Helden und dem dehumanisierten Opfer ergibt sich eine Reihe von Zwischenlagen, die eine durch die Widrigkeit der Außenwelt oder durch die Beschädigung der Innenwelt eingeschränkte und beschädigte Subjektivität bezeichnen. Hierzu gehören der tragische Held und der Täter. Der tragische Held will entsprechend seinem heiligen Selbst in der Welt leben, scheitert aber bei dem Versuch, diese Selbstgewissheit in die profane Wirklichkeit umzusetzen. Anstatt die Welt zu erobern und seine Feinde zu besiegen, unterliegt er der Widrigkeit der Außenwelt. Dieses Scheitern berührt jedoch sein Selbst nicht. Im Gegenteil, der Gegensatz zwischen der heiligen Subjektivität einerseits und dem profanen Scheitern andererseits verhindert die profane Verschmutzung seines Selbst. Andere und manchmal auch die Feinde zollen der besonderen Subjektivität des tragischen Helden Anerkennung und Bewunderung. Anders als der tragische Held beherrscht der Täter die Außenwelt bis in einen Bereich hinein, der von der Beherrschung ausgenommen werden sollte, nämlich die Souveränität anderer Subjekte. Er nimmt eine absolute Subjektivität für sich in Anspruch, indem er sich zum Herrn über das Leben und den Tod der Opfer aufwirft. Aber der Täter beschädigt nicht nur seine eigene Subjektivität, nicht nur die Subjektivität der anderen, sondern eben auch seine eigene, weil er verkennt, dass seine eigene Subjektivität eben nicht eine absolute, sondern nur eine relative sein kann, die der Anerkennung durch andere Subjekte bedürftig ist. Wenn die Gnade Gottes nicht mehr als Ursprung unserer Subjektivität und Freiheit gelten kann, dann müssen wir die Subjektivität der anderen anerkennen, da sie die einzigen Quellen der Anerkennung unserer eigenen Subjektivität sind. Damit wird Anerkennung durch andere zur Konstitutionsbedingung nicht nur der Helden und Opfer, sondern auch der Täter. Es ist der Blick aus der gewohnten Lebenswelt an den Horizont des Außerordentlichen, der die Helden zu Helden, die Opfer zu Opfern, die Täter zu Tätern macht. Max Weber hat diese Perspektive schon beispielhaft anhand der Figur des charismatischen Helden entwickelt. Wir wenden sie im Folgenden auch auf die Figuren der Opfer und der Täter an. Mit dieser Verlagerung von der Selbstkonstitution auf die Anerkennung durch Außenstehende werden symbolische Vorstellungen von Grenze und Horizont nicht nur an historische Gemeinschaften und besondere Lagen gebunden, sondern es eröffnet sich auch ein neues Feld für Dissens und Konflikt. Wer in der einen Gemeinschaft als charismatischer Held Anerkennung findet, gilt in der Gemeinschaft der Opfer als Täter. Vermeintliche Opfer werden als Täter entlarvt, Täter werden im Rückblick zu tragischen Helden verklärt und so weiter und so weiter. Konversionen werden möglich und unvermeidlich. Denkmäler werden gestürzt, neue errichtet. Die Einbindung des Außerordentlichen in das Gewohnte, die lebensweltliche Einfärbung der Entwürfe von Helden, Tätern und Opfern sowie ihr historischer und sozialer Wandel dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Entwerfen des Außerordentlichen von Grenzvorstellungen selbst ganz unvermeidlich ist. Wir sind zur Anerkennung und zum Entwurf gezwungen, wie immer auch das Ergebnis aussehen mag. Diese sehr allgemeinen Bemerkungen, wie ich gerne zugebe, werde ich nun durch eine kurze Skizze des kollektiven Tätertraumas der Deutschen ergänzen. An diesem Fall lässt sich das Auseinandertreten von kollektiven und individuellen Traumata besonders deutlich nachweisen. Die individuellen Täter zeigten nur in wenigen Ausnahmefällen traumatische Reaktionen. Die öffentliche Bearbeitung der deutschen Täterschaft hingegen weist traumatische Züge auf. Sie folgt dem eingangs angesprochenen Modell der Traumasequenz. Zunächst Latenz und Verleugnung, dann Abspaltung, schließlich Aussprechen und Durcharbeiten. 1945, ich springe jetzt sozusagen in diese kleine historische Skizze, 1945 markiert die traumatische Konversion von Helden in Täter. Nachkriegsdeutschland antwortete auf die Aufdeckung der industriellen Massenvernichtung der Juden mit, Aleida Aßmann hat es schon erwähnt, einem kommunikativen Schweigen. Niemand konnte und wollte erklären, wie es dazu kommen konnte. Man konnte nur stumm bleiben, den Blick abwenden, sich anderen Dingen widmen und hoffen, dass niemand die falschen Fragen stellte. Eine stumm vereinbarte Koalition des Schweigens über die gemeinsame Schande bildete die erste Version der nationalen Identität der Deutschen nach dem Kriege. Wenn sich das Ungeheuerliche im Gespräch nicht vermeiden ließ, leugneten überzeugte Nationalsozialisten häufig die Tatsachen. Man hielt die von den Alliierten vorgelegten Dokumente für Fälschungen. Andere suchten das an sich gute Programm des Nationalsozialismus von seiner mangelhaften Verwirklichung zu trennen oder bestanden darauf, dass der Führer von alledem nichts gewusst habe. Noch zu Beginn der 50er Jahre glaubten 40% der Deutschen, dass die Verdienste des Nationalsozialismus bei weitem den Schaden überwogen, den er dem deutschen Volke angetan habe. Dieses Beschweigen oder Verleugnen des Schrecklichen fand sich nicht nur im privaten Gespräch, sondern es prägte auch die politische Rhetorik öffentlicher Debatten. Adenauer sprach den Holocaust nur selten in seinen öffentlichen Reden an. Bei diesen wenigen Gelegenheiten erwähnte er nicht die Täter, sondern bezog sich auf den Holocaust in einer passiven Form als das unermessliche Leiden des jüdischen Volkes. Natürlich wurde die Ermordung der Juden offiziell nicht geleugnet, aber sie fand sich eingereiht zwischen Kriegsgefangenen und Vertriebenen. Anstatt die Verbrechen und die Täter zu benennen, sprach die öffentliche Rhetorik diffus von den dunklen Zeiten der jüngsten Vergangenheit oder von der Zeit unfassbarer Barbarei. Das Verbrechen und seine Täter wurden so in einen unwirklichen Raum unbeschreibbarer Albträume verschoben. Ähnlich wie in der Latenzphase des individuellen Traumas, ist auch hier das traumatisierende Ereignis vor der Oberfläche des kollektiven Bewusstseins in den Abgrund einer unaussprechlichen Unwirklichkeit verrückt. Natürlich, nicht alle fügten sich dieser Koalition des Schweigens. Karl Jaspers hatte schon früh die Frage der Schuld aufgeworfen und die Autoren der Gruppe 47 stellten unbequeme, wie es damals hieß, nestbeschmutzende Fragen. Gelegentlich waren auch Fragen von Außenseitern, von Fremden, von Schulkindern zu beantworten. Die Deutschen fanden hier eine entschuldigende Erklärung, indem sie die Unterdrücker dämonisierten. Die NS-Herrscher, insbesondere aber Hitler, wurden als wahnsinnige Barbaren, als wilde Tiere, satanische Verführer dargestellt, die sich sozusagen von außen dem unschuldigen und gutgläubigen deutschen Volk genähert und diesem wie eine Droge, eine Krankheit, eine teuflische Besessenheit seinen Willen geraubt hätten. Die Besessenheit mit dem Verbrechen sei krankhaft, unausweichlich, schicksalhaft, das Volk sei geblendet und verführt, arglos, nichtsahnend gewesen. Diese Dämonisierung der NS-Herrschaft entzog nicht nur die Nation der Verantwortung und Schuld, sondern ließ sie sogar als das eigentliche Opfer des Nationalsozialismus erscheinen. Ähnlich wie der Antisemitismus, wie im Antisemitismus zuvor, werden auch in dieser entschuldigenden Erklärung die Verursacher des Übels als primordial fremde Eindringlinge von außen definiert. Waren es zunächst die Juden, die sich als gefährliche, krankheitsbringende Dämonen, so hieß es damals, heimlich der deutschen Seele bemächtigten, so waren es nun die Nationalsozialisten, gegen die sich Deutschland durch Rituale der Reinigung und Abspaltung abgrenzen musste. Hitler, einst der Retter und Erlöser Deutschlands, verwandelte sich nun in einen verrückten Epileptiker, ein Ungeheuer, einen unheimlichen, verführerischen Dämon in das Unglück der deutschen Geschichte. Diese Dämonisierung Hitlers ist natürlich nur die Kehrseite seiner Charismatisierung. Der Held wie der Dämon stehen außerhalb der Regeln, sie sind verrückt und verführerisch, verfügen über unheimliche Kräfte, setzen den Verstand der Gefolgschaft außer Kraft. Die Grenze zwischen den wenigen, die Schande über Deutschland gebracht hatten, und der Mehrheit des anständigen deutschen Volkes musste sehr nachdrücklich gezogen werden. Dies geschah nicht nur durch die Dämonisierung Hitlers, sondern auch durch die Vorstellung der individuellen Schuld einzelner Nationalsozialisten, die ihre Täterschaft vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen gehalten hatten. Die entsprechende institutionelle Reaktion war die Verfolgung, die Verhaftung, die Verurteilung des Einzeltäters durch das Gesetz im Namen des deutschen Volkes. In dieser Vorstellung der individuellen Schuld nimmt das deutsche Volk nicht mehr die Position des Opfers ein. Stattdessen tritt es als eine dritte Partei auf, die das Verhältnis zwischen Tätern und Opfern im Hinblick auf ein unparteiisches Gesetz definiert. Hier wurde das kollektive Trauma zwar in die Reichweite des moralischen Diskurses gestellt, aber es war noch keine Rede von einer kollektiven Verantwortung der Deutschen. Diesem Versuch zur Trennung und Grenzziehung kam die institutionelle Logik des Gerichtsverfahrens entgegen. Die Positionen der angeklagten Täter und des anklagenden und vom Staatsanwalt vertretenen Volkes waren nicht nur getrennt, sondern entgegengesetzt. Die Schuld des individuellen Täters findet ihr Gegenstück in der Unschuld der deutschen Nation, in deren Namen Recht gesprochen wird. Im Gegenzug versuchten die angeklagten Täter, ihre Schuld durch den Hinweis auf Zwangslagen zu mindern, die sich aus der Mitgliedschaft in staatlichen Organisationen ergeben hätten, Befehlsnotstand. Ich kürze jetzt ein wenig. Die labile Verbindung eines neuen staatlichen Beginns mit der dauerhaften Identität der anständigen Deutschen, die sich als die wahren Opfer der Katastrophe sahen und auf ihr Wirtschaftswunder stolz sein wollten, bestand bis in die 60er Jahre, als eine neue Generation die politische Bühne betrat. Diese Generation war nach dem Kriege geboren und verfügte nicht über persönliche Erinnerungen aus der NS-Zeit. Sie brach, wir wissen das, die Koalition des Schweigens und stellte ihren Eltern jene unangenehmen Fragen, die bisher den Außenseiter kennzeichneten. Sie wollte die verschwiegene Wahrheit über Schuld und Verstrickung der Älteren wissen und errichtete so die Grenze zwischen Innen und Außen in der Mitte der eigenen Familien. Das Trauma konnte sozusagen innerhalb der Gesellschaft zum ersten Mal aus einer Außenperspektive erfasst werden. Diese neue Generation reagierte auf das kollektive Stigma der Täterschaft, indem sie die Seite wechselte und sich mit den Opfern identifizierte. Die bisher ausgeschlossenen Opfer wurden nun mit Namen und Stimme unter den Deutschen repräsentiert. Es wurde Mode, den Kindern jüdische Namen zu geben. Die Studentenbewegung von 1968 war nicht nur eine einfache Generationsrevolte. Indem sie die ganze Gesellschaft unter Verdacht stellte, die Reste des alten Faschismus zu verbergen und die Zeichen eines neuen zu verharmlosen, sprach sie auch zum ersten Mal das Verbrechen als eine kollektive Verantwortung aus und hob damit das Trauma der Täter auf eine neue Stufe der Bewältigung. Sie zerstörte den sorgfältig gehegten Mythos des demokratischen Neuanfangs nach 1945 und nahm für sich selbst in Anspruch, das Ende des Faschismus und den Anfang der Demokratie in Deutschland mit revolutionären Mitteln durchzusetzen. Die Mitglieder der APO sahen sich als die eigentlichen revolutionären Gründungshelden der neuen deutschen Demokratie. Das neue Narrativ der Verantwortung einer ganzen Generation änderte auch den Begriff der Schuld. Ich denke, ich muss mich beeilen, richtig? Es geht jetzt auch darum, dass öffentliche Rituale stattfanden, die dieses Bekenntnis der kollektiven Verantwortung der Deutschen mehr oder weniger theatralisch inszenierten. Das zentrale Ereignis war dabei natürlich der Kniefall Willy Brandts am Warschauer Ghetto-Denkmal. Diese Geste bedeutete ein stellvertretendes Schuldbekenntnis, das weder durch den Hinweis auf die Leiden der Deutschen noch die Erwähnung einer verhängnisvollen Verblendung relativiert wurde. Im Unterschied zur APO-Generation, die einen Graben zwischen den Trägern der Kollektivschuld und den Anklägern zog, nahm Brandt die Schuld der Nation auf sich, obwohl er als Person jenseits jedes Schuldverdachts war. Indem er die kollektive Verantwortung der deutschen Nation bekannte, hob er die Bewältigung des Traumas auf eine neue Stufe. Die öffentliche Reuebezeugung schuldiger Täter steht natürlich immer unter dem Verdacht der Heuchelei. Brandts Akt des Kniefalls trennte jedoch die individuelle Schuld des Handelnden, Brandt selber, von der kollektiven Schuld der Gemeinschaft, die er repräsentierte. Er war jenseits jeden Verdachts der Heuchelei, gerade weil er als Person keine vergangene Schuld zu verdecken oder zu versühnen hat. Ich springe jetzt ganz zum Schluss. Man wird sich am Ende nun fragen müssen, warum dieses Bekenntnis zur nationalen Verantwortung in der deutschen Nachkriegsgeschichte gelungen ist, aber im Falle Japans oder auch im Falle der Türkei noch aussteht. Japan ist zwar bereit, die individuelle Schuld einzelner Kriegsverbrecher zuzugeben, weigert sich aber nachdrücklich, die nationale Schuld Japans selbst anzuerkennen. Ich sehe Gründe hierfür in den unterschiedlichen kulturellen Tiefenstrukturen Deutschlands und Japans. Die europäisch-westliche Tradition ist von der achsenzeitlichen Spannung zwischen der transzendenten Sphäre und der mundanen weltlichen Sphäre von politischer und ökonomischer Macht bestimmt. Diese Spannung erlaubt es, im Namen Gottes oder im Namen ewiger Prinzipien die diesseitigen geschichtlichen Mächte, den Staat oder die Nation anzuklagen und denjenigen, die gegen die bestehenden Mächte des Diesseits rebellieren, eine sakral aufgeladene Personalität zu verleihen. Genau diese Möglichkeit bietet der japanische kulturelle Kosmos nicht. Die japanische Kultur ist vorachsenzeitlich. In ihr ist das Heilige noch keine abstrakte, prinzipielle Ordnung, sondern es ist in besonderen Dingen Personen und Gemeinschaften verkörpert. Die Nation selbst und der Tenno waren göttlich. Damit entfällt die Chance, den Tenno und die Nation unter Berufung auf höhere Prinzipien anzuklagen. Man kann Gott nicht im Namen Gottes schuldig sprechen. Hinzu kommen natürlich konfuzianische Einflüsse, die die Amtsträger und den Staat vor Kritik von unten schützen. Die Helden Japans müssen daher Helden bleiben. Sie können nicht zu Tätern werden. Ich breche jetzt hier ab. Vielen Dank.